Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einer Q&A-Podcast-Folge. Ich habe mir 7 Fragen rausgesucht, von denen 4 relativ entspannte Fragen sind, wo es eher so um meine Meinung geht. Da habe ich mir jetzt auch keine Notizen gemacht und da werde ich einfach mal so ein bisschen ramblen. Deswegen ist, denke ich, das eine Folge, wenn ihr vielleicht eh gerade mental so ein bisschen entspannter seid, nicht so hoch konzentriert seid wie vielleicht bei den anderen Folgen, dann ist es eine perfekte Folge, um die einfach so ein bisschen nebenbei zu hören. Und nächstes Mal gibt es dann wieder eine Themenfolge. Ich habe mir schon was Cooles für euch überlegt, viel Research gemacht für die Folge, aber jetzt machen wir erstmal diese Q&A-Podcast-Folge und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer 1 an, und zwar war die: Auf welche Dinge, in Klammern Gegenstände, Routinen, Food, freust du dich daheim? Und da muss ich erstmal ein bisschen Kontext geben, weil für mich ist Deutschland nicht mehr daheim. Also ich habe keine Wohnung mehr in Deutschland. Ich habe aktuell zwar noch meinen Wohnsitz theoretisch in Deutschland, aber vermutlich auch nicht mehr so lange. Aber für mich ist Deutschland aktuell nicht mein Zuhause, nicht aus irgendwie den Gründen, dass ich mich da nicht zu Hause fühle, sondern weil einfach da mein Lebensmittelpunkt nicht mehr ist. Also aktuell bin ich in Mexiko, das wissen alle, die mir in Instagram folgen, die sehen das in der Story jeden Tag. Und das ist mein Zuhause aktuell, aber auch nur noch bis März. Und für mich ist das, was ich jetzt gerade mache, nicht so, dass ich irgendwie am Traveln bin und dann irgendwie so voll den verrückten Alltag habe. Das ist gar nicht mein Ziel, sondern ich will eigentlich immer länger an einem Ort sein, um da auch die gleiche Routine zu haben, die ich auch in Deutschland habe, einfach mit anderen Umständen. Aber ich habe auch den gleichen Tagesablauf. Also in der Regel stehe ich in der Früh auf und, also logischerweise stehe ich in der Früh auf, aber in der Regel, nachdem ich aufgestanden bin, arbeite ich erstmal ein bisschen was, manchmal esse ich auch direkt was und arbeite dann. Das kommt immer darauf an, ob ich gerade mit Freunden unterwegs bin oder alleine, was aber eigentlich nie der Fall ist, dass ich alleine bin. Das heißt, wir leben eigentlich immer so zusammen. Und dann ist es oft so, dass wir alle ein bisschen arbeiten, weil die anderen oft nicht direkt was essen wollen. Und da passe ich mich dann einfach an, aber das war in Deutschland ähnlich. Und dann arbeite ich, dann esse ich vielleicht einen Snack tagsüber, dann gehe ich ins Gym oder mache irgendwie anderen Sport und dann esse ich was zu Abend. Und dann arbeite ich vielleicht noch mal ein bisschen was. Also diesen Ablauf, den hatte ich in Deutschland genauso und den mache ich hier nicht anders, weil ich das gar nicht mag. Also ich mag Routine, ich mag so diesen festen Ablauf. Ich mag das, was ich ja auch beruflich mache und alles. Warum sollte dieser Ablauf anders sein? Ich habe jetzt einfach eine andere Umgebung. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich oder dass ich diese Frage so beantworten kann, wie sie gestellt wurde. Aber ich will sie trotzdem beantworten, weil es natürlich Sachen gibt, die mir aus Deutschland fehlen. Was ich aber trotzdem immer machen will, hier im Content, im Podcast und auch auf Instagram, ich will euch jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie zeigen, wie ich am Rumreisen bin und dann da irgendwie den Content auf sowas fokussiere, sondern ich will euch zeigen, wie ich ganz normal meinen Alltag löse und wie ich Tipps oder Sachen, die ich nutze, euch auch an die Hand geben kann. Ob ich jetzt hier in Mexiko bin oder in Deutschland, sind es genau die gleichen Sachen. Ich habe natürlich einfach eine andere Umgebung, aber das sind immer die gleichen Prinzipien. Ich will da nichts anders machen, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich irgendwas anders mache. Also ich will ja weiter mein Fitnesslevel halten, ich will weiter so entspannt mit der Ernährung umgehen und dementsprechend sollte ich da auch nichts anders machen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es ein paar Sachen gibt, die in Deutschland sehr, sehr cool sind in Bezug auf so Routinen, Food, die ich definitiv vermisse. Ist es nicht so, dass ich mich auf die freue, weil ich wirklich selten in Deutschland bin. Ich fliege zwar immer wieder mal kurz nach Deutschland, um meine Familie und meine Freunde zu sehen oder ich mich um irgendwelche bürokratischen Sachen manchmal kümmern muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf irgendwas freue, weil ich das eigentlich nie so in meinem geistigen Horizont schon betrachte, dass es bald da ist, weil es halt, wenn dann eh immer nur für 1-2 Wochen wieder dann da ist. Aber es gibt definitiv ein paar Sachen, die ich vermisse, zu denen Nummer 1 Skier gehört. Also Skier oder Quark, das fehlt mir definitiv und ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, dass es das fast nur bei uns gibt. Also das Coole war, ich habe vor kurzem auch eine Studie gefunden, in der es darum ging, so dass, also die haben auch wirklich über Quark gesprochen, so Quark als Lebensmittel für den Muskelaufbau. Es waren halt amerikanische Autoren und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie, die beschreiben da was, so was bei uns so voll obligatorisch ist, dass man das irgendwie, wenn man sich fitnessgerecht ernährt, dass man das einfach so als Staple-Lebensmittel konsumiert. Natürlich nicht jeder, es gibt Leute, die sind vegan oder irgendwie man verträgt Laktose nicht, aber das ist halt so bei uns so ein Standard-Lebensmittel und in anderen Ländern ist es total nicht unbekannt, aber das ist einfach kein Lebensmittel, das konsumiert wird. Was es Oft gibt es Greek Yogurt, das kennt ihr sicherlich auch bei uns aus dem Supermarkt. Der ist dann meistens ein bisschen fettiger. Es gibt aber auch, jetzt hier zum Beispiel in Mexiko gibt es so typischen Chobani Greek Yogurt, der ist halt aus den USA wahrscheinlich importiert, weil ich kenne die Brand eigentlich nur aus den USA. Und das ist einfach eine ähnliche Version von einem Skyr, der ist ein bisschen cremiger, der hat ein bisschen weniger Protein, meistens so 9 Gramm auf 100. Skyr hat ja meistens so 11 oder 12. Und Fett hat ja dann auch meistens 1 oder 0 Gramm, ähnlich wie Skyr. Also es gibt dann schon teilweise vergleichbare Produkte. Aber zum Beispiel, ich war jetzt ja 4 Monate auf Bali, da gibt es sowas gar nicht. Also da gibt es keinen Skyr, da gibt es ganz selten mal Greek Yogurt, aber definitiv kein Low-Fat Greek Yogurt, weil das ist halt das, in der Regel sind diese Alternativen, also in der Regel ist es Greek Yogurt, was die Alternative ist, sind die dann ziemlich fettig, was nicht schlimm ist, aber das kann sich natürlich dann schon addieren, wenn man die Kalorienzufuhr ein bisschen managt und ihr wisst ja, ich bin kein Gegner von fettigen Lebensmitteln, aber der Greek Yogurt, der ist dann meistens schon ziemlich fettig, der hat dann meistens so 10 Gramm Fett auf 100 Gramm und das ist dann schon ordentlich. Deswegen ist das definitiv was, was ich vermisse. Ich habe auch gerade eben, bevor ich den Podcast jetzt hier aufnehme, mit meinen Freunden drüber gesprochen. Wir haben oben hier bei uns auf der Terrasse im Apartment gearbeitet. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt runter und nehme eine Podcast-Folge auf. Und dann hat der Steven mich gefragt, ja, was für so was Fragen so dran sind. Und dann habe ich halt gesagt, hey, die eine Frage war halt die, so was die vermissen gerade. Wir haben schon oft drüber gesprochen, aber das war ganz interessant, weil wir haben uns auch so ausgetauscht und die haben dann beide gesagt, ey, das ist so lustig, weil die vermissen ganz andere Sachen als ich aus Deutschland. Und ich habe dann selber nochmal so ein bisschen reflektiert, was ich denn wirklich noch vermisse. Also wie gesagt, Nummer 1 Skier, Nummer 2, das hatte ich fast schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Das kam dann so in diesem Gespräch, weil wir uns so 20, 30 Minuten fast drüber unterhalten haben, kam dann so, oh stimmt, vegane Ersatzprodukte, so vegane Fleischersatzprodukte, das fehlt mir wirklich, weil darüber habe ich ja, weiß nicht, ob ich im Podcast so oft drüber gesprochen habe, aber definitiv in Instagram-Story in den letzten Monaten, in denen ich noch in Deutschland war, habe ich viel drüber gesprochen, dass ich die Produkte gerade sehr, sehr viel konsumiere, was ich jetzt hier einfach gar nicht mehr mache, weil es die hier nicht gibt. Es gibt schon so ein paar vegane Alternativen, aber super, super wenig, also gerade hier in Südamerika. In Bali ist es dann schon ein bisschen gängiger, dass man es auch in Restaurants bekommt, aber dass man so abgepackt proteinreiche, vegane Fleischersatzprodukte bekommt in verschiedensten Variationen, wie bei uns in Deutschland oder in der Dachregion, das ist hier einfach nicht der Fall. In den USA 100%. Ich denke, die haben sogar noch eine größere Variation als wir, aber in den meisten anderen Ländern nicht und das fehlt mir definitiv, weil das sind einfach, ich finde, das sind geile Produkte. Natürlich müssen sich viele von der Verdauung so ein bisschen dran gewöhnen, weil einfach oft Füllstoffe dabei sind, Zellulose etc., die man, wenn man sie noch nicht so oft konsumiert hat, oft nicht so gut verträgt. Das legt sich aber dann oft mit der Zeit, das sind auch oft Ballaststoffe, weil diese Produkte aus Hülsenfrüchten zum Beispiel hergestellt werden und Hülsenfrüchte haben einfach super viele Ballaststoffe. Und wenn man dann diese Art von Ballaststoffen nicht so viel in der Ernährung hat, dann kann es manchmal sein, dass man diese Produkte nicht so ja, 100% perfekt verträgt, weil einfach der Körper sich ein bisschen dran gewöhnen muss und die Bakterienstämme erst anwachsen müssen, die dann diese nicht verdaulichen Ballaststoffe aufspalten und dann ist es auch gastrointestinal viel, viel angenehmer für euch. Also da ein bisschen Geduld haben, wenn ihr solche Produkte konsumiert, aber die fehlen mir definitiv. Was mir in Routinen jetzt auch sehr, sehr wirklich, wirklich, wirklich gefehlt hat und das werde ich jetzt bald wieder haben, weil ich jetzt dann erstmal in lange Zeit über den ganzen Sommer, weil ich immer wieder kurz nach Deutschland fliegen muss, viel in Italien und Spanien sein werde. Also erstmal ist jetzt so Spanien der Plan, dass ich da ein bisschen länger bin. Dann habe ich auch nicht mehr so diese Zeitverschiebung. Es macht es mir dann leichter, so mit euch zu kommunizieren, über DMs, im Coaching zu kommunizieren. Das kriege ich zwar gerade sehr, sehr gut hin, aber es ist für mich immer so ein bisschen Pain in the ass, weil ich mich halt anpassen muss. Und in Spanien habe ich dann zum Beispiel diese, oder Italien habe ich die Zeitverschiebung nicht. Und da werde ich mich drauf freuen, dass ich wieder mehr Alltagsbewegung habe, weil das ist wirklich, also Bali so und so, diese 4 Monate, die ich da war, das war Katastrophe. Weil in Bali gibt es einfach keine Gehwege. Und wenn man da mal irgendwie einen findet, ist es einfach nicht angenehm, da zu laufen, weil entweder es ist Rainy Season und es regnet die ganze Zeit oder es ist super, super heiß. Und deswegen ist auch Indonesien das eines der Länder mit der geringsten täglichen Alltagsaktivität, also Schrittanzahl. Super interessant. Und wenn man da mal war, dann weiß man auch, wieso. Und das macht dann selbst für mich, für eine Person, die schon super tief diese Gewohnheiten gefestigt hat, für mich macht das dann auch schwer. Und hier in Mexiko, wir wohnen jetzt hier in so einem Gebiet in Tulum, das heißt La Veleta und das ist so ein neues Gebiet, das erst ausgebaut wird. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Land war mit so schlechten Straßen wie hier. Das ist wirklich Katastrophe. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier draußen spazieren gehe, geht schon. Aber es macht auch keinen Spaß, weil überall sind wirklich so lauter Schlaglöcher. Das heißt, abends laufen ist dann auch nicht so geil. Wir sind hier irgendwie mitten im Dschungel, da werde ich dann von 1000 Moskitos attackiert. Das heißt, diese Alltagsbewegung fehlt mir wirklich. Ich habe es ja in der Story in Instagram jetzt die letzten Tage oft gezeigt, dass ich dann hier so ein Laufband habe. Zum Glück habe ich hier so ein kleines Home-Gym in dem Apartmentkomplex, kann dann da immer aufs Laufband gehen. Da habe ich ja auch schon gesagt, hey, holt euch irgendwie ein Walking-Pad. Ich hatte das in Deutschland auch so, das ist geil, weil Winter ist jetzt gerade in Deutschland, hat man vielleicht auch nicht immer Lust rauszugehen oder ihr wohnt irgendwie urban in der Großstadt, vielleicht ist dann auch nicht immer so cool, abends rauszugehen für manche Menschen, die da ein bisschen vorsichtiger sind, was auch immer die Gründe sind, da ist dann sowas eine super Alternative, aber die hatte ich jetzt zum Beispiel auf Bali nicht, da musste ich immer ins Gym gehen, dann war in meinem Gym immer, die hatten halt einfach nur zwei Laufbänder oder drei, wovon eins dann auch noch direkt neben der Klimaanlage war und die Laufbänder waren halt immer besetzt, weil alle Leute natürlich ein bisschen Alltagsaktivität gesucht haben, weil sie halt auch, wie ich, keine hatten im Alltag und deswegen war das eigentlich auch keine Option, was ich oft ja empfehle, nach dem Gym noch ein bisschen aufs Laufband zu gehen. Das heißt, da war wirklich über 4 Monate hinweg, sage ich mal, meine durchschnittliche Schrittanzahl wahrscheinlich bei so 3.000, 4.000, also so wie ich es auch nicht empfehlen würde. Und das ist natürlich für einen bestimmten Zeitraum mal okay, kann man dann kompensieren mit Sport und so weiter, das habe ich dann auch versucht. Aber es ist einfach nicht so das, was mir eher zusagt. Das heißt, das vermisse ich wirklich, dass man in Deutschland einfach rausgehen kann, spazieren kann, das Wetter das immer zulässt, weil es ist nicht super heiß. Es ist natürlich wird schon auch kalt, gerade ich komme ja aus dem Allgäu, bei uns wird schon im Winter sehr, sehr kalt, aber man kann trotzdem mal einen Spaziergang machen. Es ist auch normal, dass wenn man sich irgendwo trifft, mal irgendwo hinläuft. Und in anderen Ländern ist es halt oft so, dass alles gefahren wird, die Infrastruktur ist ganz anders, es gibt nicht überall Gehwege. Da haben wir schon Luxus in Europa und da freue ich mich jetzt auch drauf, dass wenn ich jetzt wieder mehr Zeit in Europa verbringe und das will ich auch langfristig machen, also ich will eigentlich mehr in Europa sein, dann freue ich mich schon wirklich auf Alltagsaktivität. Dann hatte ich noch eine Sache, glaube ich, als wir jetzt gerade oben gesprochen haben, die mir jetzt nicht mehr einfällt, aber es war auf jeden Fall nichts mehr so Gravierendes, glaube ich. Also es waren wirklich diese drei großen Dinger waren definitiv Skier. Das fehlt mir schon, jetzt auch nicht so super, die veganen Ersatzprodukte und die Alltagsaktivität. Und natürlich dann so ein bisschen anderer Sport, in Deutschland war ich halt immer Fußball spielen mit Freunden, das ist jetzt hier sicherlich auch irgendwie möglich, aber das ist jetzt auch was ich jetzt gar nicht gemacht habe. Das fehlt mir auch so, dass ich anderen Sport mache. Ich muss mich da einfach auch noch so ein bisschen eingrooven in die Gewohnheiten, aber das sind so die großen drei Sachen, die ich aktuell vermisse, die mir so in den Kopf kommen, gibt sicherlich noch mehr. Aber im Endeffekt merke ich schon, dass es eigentlich nichts ist, was mich wirklich so von meiner Routine abhält. Und da sieht man auch immer wieder schön, dass egal so, wo man ist und wie die Gegebenheiten sind, solange man Systeme hat, die man auf sich anpassen kann, dann kann man immer mit einer Situation umgehen. Also ich habe zum Beispiel in Bali nicht zugenommen oder jetzt hier in Mexiko, auch wenn ich mit anderem Essen umgehen muss oder anderen Alltagsaktivitäten, weil ich einfach die Umstände um mich herum dann so manipuliert, dass es mir leichter fällt. Ja, das heißt, ich schaue zum Beispiel hier, dass ich seltener esse. Also dass ich jetzt nicht so einen wirklichen tagsüber einen Snack habe, weil ich einfach weniger Alltagsaktivität habe und ich auch dadurch weniger Hunger habe. Das heißt, ich muss ja bei dieser Routine nicht bleiben und tagsüber irgendwie 400, 500, 600 Kalorien essen, was ich in Deutschland immer gemacht habe, weil ich es einfach gerade nicht brauche. Und so kann man immer mit dieser Situation umgehen, um das dann an die Bedürfnisse anzupassen. Und so würde ich es euch auch in eurem Alltag empfehlen, weil es gibt ja auch Situationen, die sich verändern. Der Winter ist anders als der Sommer von eurem Tagesablauf. Ihr habt irgendwie eine stressigere Phase, wo alles anders ist. Und dann geht es immer darum, das zu reflektieren, zu schauen, okay, was ist jetzt passiert? Weil wenn ich dann an einen neuen Ort gehe, ist auch oft so, dass ich die ersten 2 Wochen erstmal so ein bisschen reinkommen muss. Deswegen mag ich es auch nicht so gern, diese Orte zu wechseln. Aber in diesen ersten 2 Wochen schaue ich dann immer, okay, wie isst du, wie bewegst du dich und wie kannst du das verändern? Und dann irgendwann macht man so ein Feintuning und muss halt diesen Reflexionsprozess durchgehen, wo müssen eigentlich das falsche Wort ist, sondern es ist halt einfach notwendig, aber es soll nicht, müssen klingt immer so negativ, es ist einfach ein Prozess, der immer stattfinden sollte, egal ob man jetzt wie ich immer wieder einen Ort wechselt oder wenn man am gleichen Ort ist, sich aber einfach der Alltag aufgrund von Umständen verändert, weil man, wie gesagt, man hat eine stressigere Phase, man hat eine Trennung und dann dadurch viel Stress, man hat einen Todesfall, man hat vielleicht auch irgendwas Positives, wo sich was verändert. Und es geht dann immer darum, mit Systemen darauf zu reagieren und Systeme zu haben. Und diese Systeme gebe ich euch ja deswegen hier im Podcast an die Hand. Und deswegen ist auch mein Coaching so darauf fokussiert, dass wir mit Systemen arbeiten, weil dann haben wir immer die Kontrolle über unsere Fitness, egal was die Situation ist. Frage Nummer 2. Warum hast du deine Kooperation mit More beendet, also More Nutrition? Nutzt du die Produkte noch? Ich habe, glaube ich, nur einmal eine Story kurz drüber gemacht. Ich habe einfach das, was More macht, nicht mehr in Einklang gesehen mit dem, was ich so für richtig halte. Und deswegen war das für mich eigentlich eine relativ schnelle Sache, weil ich einfach immer Sachen promoten möchte, hinter denen ich stehe. Und das ist zwar so ein Klischeesatz, aber ich glaube, alle, die mir schon länger folgen, wissen, dass der bei mir halt auch wirklich zutrifft. Und ich habe ja eigentlich gar keine Kooperation, also jetzt aktuell habe ich gar keine Kooperationspartner. Und das bleibt auch, glaube ich, so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in nächster Zeit irgendwie verändern sollte. Ich habe immer wieder, kriege ich Anfragen von Supplement-Brands, auch sehr, sehr bekannten. Und das wäre sicherlich auch alles lukrativ und whatever, aber das ist mir eigentlich relativ egal, weil es macht für mich keinen Sinn, wenn ich die ganze Zeit gegen Supplemente hetze und das dann bewerbe. Also ist ja nicht so, dass ich Supplemente schlecht finde. Also versteht mich nicht falsch, ich nehme ja auch teilweise welche. Ich nehme auch teilweise welche, die vielleicht nicht so effektiv sind, die potenziell effektiv sind. Zum Beispiel Kollagen habe ich eine Zeit lang genommen, jetzt aktuell nicht mehr, aber ich werde es auch bald wieder nehmen. Aber das mache ich, weil bei mir wirklich schon alles sitzt. Und wenn ich dann noch Lust habe, so ein paar Prozent rauszukitzeln, dann ist es eine andere Situation als eine Person, die vielleicht noch nicht genau da ist, wo sie sein will, auch körperlich und vom Wohlbefinden her und von dem Management, was darum gehört, weil es bringt mir nichts, wenn ich körperlich da bin, wo ich sein will, aber das ein totaler Hustle ist. Also das einfach eine ständige Aufgabe ist. Ja? Also ich bin ja zum Glück an dem Punkt, wo ich das eben alles vereint habe, dass ich da bin, wo ich körperlich sein will und das stressfrei mache. So, und wenn eine Person dann denkt, dass Supplemente dieses Problem eben lösen, weil es auf Instagram oder wo auch immer so kommuniziert wird, dann steht es einfach nicht in Einklang mit dem, was ich einfach für richtig halte. Und das hat dann nicht mal unbedingt nur was mit More zu tun, sondern mit allen Supplement-Brands, weil dort meiner Meinung nach, und das ist einfach nur meine Meinung, nicht die Sachen im Vordergrund stehen, die wirklich Veränderungen bringen. Und vielleicht habe ich da auch ein bisschen einen extremen Blick auf die Sache, aber ich habe einfach schon zu viele Situationen gesehen, wo Leute zu mir ins Coaching kommen und mir erzählen im Fragebogen, was für Supplemente sie nehmen. Und wenn man das dann mal so kurz überschlägt, merkt man so, okay, das sind so 200 Euro im Monat, aber bis dahin noch nie ein Coaching gemacht haben. So, und so viel Geld in Supplemente investieren, aber nicht das Geld in eine sinnvolle Sache investieren. Und das muss nicht nur ein Coaching sein. Man könnte zum Beispiel auch sagen, hey, anstatt das in Supplemente zu investieren, hole ich mir einen Personal Trainer im Fitnessstudio oder whatever. Also wirklich Sachen, die, soll jetzt nicht jeder einen Personal Trainer sich holen, aber wirklich Sachen, die einen ähnlichen, die ähnlichen Kosten haben, in einem ähnlichen Bereich sich befinden, aber viel, viel effektiver sind. Und deswegen habe ich da einfach meine Kooperation beendet, weil es natürlich auch andere Sachen gibt, mit denen ich nicht so in Einklang mich gesehen habe. Und ich würde auch sagen, dass es einfach in der Zukunft für mich keinen Sinn macht, mit einer Supplement-Brand wirklich zusammenzuarbeiten. Who knows? Wenn das dann auf eine Art und Weise richtig kommuniziert werden kann, ist vielleicht ein anderes Thema. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Supplemente. Ich finde immer noch sinnvoll, für viele Menschen präventiv Omega-3 zum Beispiel zu nehmen. Kreatin kann für viele Menschen Sinn machen. Kollagen ist eine ganz interessante Sache. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, aber die machen nur Sinn, wenn wirklich schon vieles, vieles sitzt. Ja, und deswegen, ja, ist es einfach ein Thema, mit dem ich auch nicht wirklich viel mehr zu tun haben will. Aber die Frage, nutze die Produkte noch? Nein, also weil ich einfach in der Regel generell gemerkt habe, dass ich selber auch keine Supplemente mehr benutze, weil ich das früher schon noch so gemacht habe und mir gedacht habe, hey, dann holst du vielleicht nochmal hier und da ein paar Prozent raus. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sein, wenn man bei vielen Sachen die Datenlage anschaut, dann ist es eigentlich eher eine Sache, die man konsumiert und dann wieder rausspült sozusagen, weil es halt wirklich keinen Effekt hat. Und dann muss ich mir den Stress auch nicht machen, das zu konsumieren, besonders jetzt, weil ich halt auch immer wieder unterwegs bin, gerade noch nicht so eine richtige Base habe. Dann schaut man immer, dass man effizient ist mit den Sachen, die man mitnimmt. Deswegen wäre das vielleicht eine andere Situation, wenn ich gerade einen anderen Lifestyle hätte. Deswegen kann ich das gerade nicht sagen. Aber aktuell nehme ich außer Proteinpulver, das ich dann immer meistens dort kaufe, wo ich bin, gar keine Supplemente. Zero. Und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, dass ich aktuell eine Kooperation mit irgendeinem Supplementpartner habe. Nächste Frage. Welche Veränderungen wünschst du dir für die Fitnessbubble? Wie lange hast du Zeit? Hast du 2 Tage Zeit für einen 2-Tages-Dauer-Podcast? Dann könnte ich die Frage genau beantworten. Nee, Spaß beiseite. Ich kann es wirklich jetzt nicht hier in einem Q&A beantworten, weil es so lange ist. Und ich habe mir auch vor der Folge keine großen Gedanken darüber gemacht, weil ich das eigentlich ganz genau weiß, was mich da stört. Und das Hauptproblem, was mich an der Fitness-Bubble stört, ist, dass 99% ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber realistisch gesehen 90%, sage ich, oder 80%, sagen wir mal 80-90%, haben keine Ahnung, von was sie sprechen. Keine Ahnung. Und mit keiner Ahnung meine ich, ihr wisst mehr als die. Ihr, die meinen Podcast konsumiert, wir sind jetzt hier bei Folge 236 und auch wenn ich Folgen zum Beispiel Folge 15, ich weiß es nicht, was das Thema war, würde ich vermutlich heute anders aufnehmen als früher, weil sich auch mein Wissen verändert hat, weil sich der Stand verändert hat. Aber sagen wir mal, ihr hört euch die letzten 100 Folgen an, hinter denen stehe ich. So, also stehe ich wirklich. Ich müsste jetzt mal schauen, ob es wirklich 100 sind, aber ich sage, die 100 letzten Folgen, die sind legit, die sind, die habe ich einfach mit einem Wissensstand gemacht, wo ich sage, das ist eine Qualität, die ich auch von mir selber verlange. So, und mit der ihr, wo ihr wirklich geilen Input habt. Aber selbst wenn wir die Folgen davor noch reinnehmen, wenn ihr den Podcast, oder wir machen es noch einfacher, wenn ihr die letzten 30 Folgen gehört habt, dann wisst ihr mehr als 80-90% der Content Creator. Und wieso ist es so? Das soll jetzt nicht so klingen, oh, ich bin so toll und ich weiß alles. Nein, aber was mich an der Fitnessbubble stört, ich habe so viel meiner Zeit investiert in dieses Thema, in Literatur lesen, mich mit diesem Thema auseinandersetzen, Sachen wirklich zu hinterfragen und ein komplexes Framework aufzubauen, in dem ich denken kann und dieses Thema verstehe, dass ich das halt einfach total unverantwortlich finde, wenn man anderen Leuten Tipps gibt zu einem Thema, das man nicht versteht. Weil ich habe auch oft Unterhaltungen mit Leuten aus meinem Umfeld und dann reden wir über irgendein Thema und natürlich reden wir untereinander dann und diskutieren auch über das Thema, aber oft sage ich dann, ja, ganz ehrlich, keine Ahnung, so, ich kenne mich mit dem Thema nicht genug aus. Also nicht jetzt fitnessbezogen, sondern irgendwas anderes. Wir reden vielleicht über, mir fällt jetzt kein guter Beispiel ein, was für einen Kühlschrank man kaufen sollte zum Beispiel so, oder so irgendwelche so technischen Sachen. Das sage ich auch, also das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber oder über Autos, so Technik in Motoren oder warum wird jetzt oder kein, zum Beispiel Klimawandel. So, das, ich verstehe das so ein bisschen oberflächlich, aber ich würde niemals mir zumuten, jetzt Content, das ist vielleicht ein richtig gutes Beispiel, über Klimawandel zu machen. Ich kann es nur beurteilen, wenn ich mich wirklich mit dem Thema befasst habe und auch drüber sprechen. So, und ich kann zwar eine Meinung haben, so, wenn ich mit meinen Freunden rede, aber ich teile das nicht nach außen und beeinflusse Tausende von Menschen. Aber das ist das, was Leute in der Fitnessbubble machen. Die verstehen nicht die rudimentärsten Themen und das auch noch bei einem der komplexesten Themen, das wir als Gesellschaft haben. Es wird immer unterschätzt, wie relevant dieses Thema ist für uns als Gesellschaft. Die Folgen von ungesunder Ernährung, ungesunden Lifestyle, Übergewicht etc. sind so gravierend, dass man das gar nicht artikulieren kann. Wir haben überall auf der Welt hohe Übergewichtszahlen. Abgesehen von Übergewicht haben wir so viele Menschen, die mit ihrem Body Image strugglen. Wir haben so viele Menschen, die diesem Schönheitswahn nacheifern, die noch dazu kommen zu diesem gesundheitlichen Thema. Dieses Thema ist so relevant und so komplex, dass man einfach mehr Wissen haben sollte als nur 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, habe ich irgendwo aufgeschnappt und so. Diesen ganzen Müll, der den meisten Leuten nichts bringt, ja, also einfach nur so eine Aussage zu bringen, weil dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Das ist wie wenn ich jemandem sage, der eine Million verdienen will, ja, du musst halt Millionär werden. So, das ist, Das macht einfach gar keinen Sinn, sondern es fehlt total an Hintergrundwissen und es fehlt total an Strategien und an Verständnis zu diesem komplexen Thema. Weil über dieses Thema kann man so lange reden und es ist so verstrickt und ich denke, das merkt ihr im Podcast ja auch immer. Und das heißt nicht, dass es keine Lösung gibt. Im Gegenteil, es gibt ja super, super viele Lösungen. Aber man muss einfach bei jeder Sache, die man da beantwortet in Content oder über die man in Content spricht, immer viele Nuancen berücksichtigen. Und das, die meisten Leute verstehen dieses Thema halt nicht. Die verstehen nicht, wie Gewichtsregulation funktioniert. Und dieses Konstrukt ist hochkomplex. Und das bedeutet, sobald ich nur eine Sache beantworten will, muss ich gleich mehrere Sachen berücksichtigen. Das bringt einfach dieses Thema mit sich. Und das ist halt in der Fitnessbranche so ein Problem, dass die meisten Content Creator einfach gar keine Ahnung haben, von was sie sprechen. Also den könnte man die simpelsten, oder nicht mal die simpelsten, weil die simpelsten Fragen können sie vielleicht nur beantworten, aber den könnte man die rudimentärsten Fragen stellen und die würden keine Antwort drauf finden. Wenn ich nämlich mal mit so einer Person in einem Raum wäre und dann mal wirklich Fragen stelle, die relevant sind, um Empfehlungen rauszugeben, zum Beispiel, hey, wie funktioniert das eigentlich so mit dem biologischen Körperfettanteil? Weil du empfiehlst ja Leuten, dass sie eine bestimmte Gewichtsverlustrate von dir nachahmen sollen, weil du hast ja jetzt irgendwie 40 Kilo in 12 Monaten abgenommen und du empfiehlst es ja. Wie funktioniert das denn für alle Leute? Also hat jeder so den gleichen Körperfettanteil, den er anpeilen kann? Wie funktioniert das? Und ich sage euch, 80-90%, die könnt mir nichts beantworten. Es muss nicht jeder das Dual Intervention Point Modell kennen. Ja, nicht jeder muss so in die Tiefe gehen können, das verstehe ich. Aber man sollte zumindest verstehen, wo die Nuancen sind und dass es zum Beispiel hier individuelle Unterschiede gibt und dass einfach solche Sachen super, super relevant sind. Und es fehlt einfach an den grundlegendsten Dingen. Und das bei einem Thema, das hochkomplex ist. Wenn es ein simples Thema wäre, dann wäre das nicht so schlimm, weil dann könnte man diese Empfehlungen rausgeben, ohne was kaputt zu machen. Aber das größte Problem ist ja dabei, dass Empfehlungen rausgegeben werden, die oft mehr kaputt machen bei den Leuten, als dass sie was bringen. Und das zeigt sich jetzt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Wir hatten schon mal so eine Welle vor, ja, würde ich sagen, so 10 Jahren, als dieses ganze so Low-Carb-Thema und dieses extreme Diäten und so, als es so in war, da hat man auch gemerkt, so dass von dieser schlechten Kommunikation dann extrem viele Leute mit einem scheiß Essverhalten rausgegangen sind und heutzutage wiederholt sich dieser Zyklus irgendwie wieder und das wird noch extremer und deswegen ist auch mein Ziel, dass ich einfach so das Antidote, das Gegengift dafür bin, weil es einfach, wenn man den richtigen Content konsumiert und wenn man die richtigen Systeme, Strategien und Frameworks benutzt, ein lösbares Problem ist. Und das ist das Coole an der Sache. Es ist zwar ein hochkomplexes Thema, aber es ist sehr, sehr lösbar. Und ich würde mir halt denken, wenn alle Content-Creator sich mal hinsetzen würden und dieses Thema wirklich aus tiefster Motivation verstehen wollen, dann wäre das kein Hexenwerk, das richtig zu kommunizieren, weil natürlich mich hat es jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr lange gebraucht, um dieses Thema zu verstehen. Und ich habe jetzt, würde ich sagen, also das nehme ich mir auch raus, das zu sagen, ich verstehe das Thema bis so in die, halt in die Struktur, in der wir bisher vorgedrungen sind in der Wissenschaft. Das heißt, ich verstehe das, was wir halt verstehen können. Und das ist halt meine Aufgabe. Ich kann natürlich nicht das verstehen, was wir noch nicht erforscht haben und es gibt viele unbeantwortete Fragen, aber ich verstehe das Thema so, wie es halt auf dem aktuellen wissenschaftlichen Standpunkt verstanden wird und das ist meine Aufgabe und das tun halt 80-90% der Content Creator nicht und das ist das, was ich mir als Veränderung, weil das war die Frage, wünschen würde für die Fitnessbubble. Das ist aber eine Veränderung, die wird nicht kommen. Also das ist so ein hypothetisches Szenario und ich denke, die einzige Lösung ist nicht auf negative Sachen darauf hinzuweisen, natürlich auch ab und zu, aber einfach selber bessere Sachen zu machen. Ich denke, das ist so die beste Lösung. Nächste Frage und das ist die letzte Meinungsfrage. Was hältst du von Produkten wie zum Beispiel Daily Gut in Klammern A Brain Effect? Also das ist jetzt nicht nur bezogen auf dieses Produkt von Brain Effect, sondern generell auf Probiotika-Supplemente. Und was halte ich davon? In den meisten Situationen nicht wirklich viel, aus folgenden Gründen. In der Regel sind diese Produkte nicht wirklich gut erforscht. Es kann natürlich auch sein, ich bin ehrlich, weiß es nicht, wie es bei Daily Gut ist, aber es gibt natürlich auch viele Hersteller, die nutzen Probiotika, die in Studien positive Ergebnisse hatten. Und das finde ich auch gut. Und es gibt auch Probiotika, die ihr in der Apotheke kaufen könnt, die unterstützend zu einer guten, ballaststoffreichen Ernährung sehr, sehr sinnvoll sein können, wenn ihr zum Beispiel eine Antibiotikaeinnahme hinter euch hattet oder wenn ihr eine Magenverstimmung hattet und Magenprobleme hattet und einfach euer Mikrobiom so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist, dann macht sowas auf jeden Fall Sinn. Man kann es auch so nehmen, aber diese Versprechen, die da oft getätigt werden, ich beziehe mich jetzt nicht auf das Daily Gut, sondern generell, was ich halt oft auf Social Media sehe, ist dieses nimm das und dann hast du keinen Blähbauch mehr und diesen ganzen Bullshit, weil das hat nichts damit zu tun. Da würde ich nämlich dann gern mal aus Sicht dieser Produkthersteller sehen, dass sie das mit wissenschaftlicher Datenlage und sauberer Literatur begründen und beweisen, warum das so sein sollte, dass ihr Probiotika wirklich gegen einen Blähbauch hilft. Bei mir ist keine wissenschaftliche Literatur bekannt von solchen frei verkäuflichen Produkten, die wirklich in randomisierten, kontrollierten Studien diesen Effekt zeigt. Wirklich bei vielen Menschen. Und natürlich kann es der einen oder anderen Person helfen, aufgrund von Placebo oder weil davor das Darmmikrobiom nicht so top war und das kann man immer probieren. Aber solche Produkte als so universelles Mittel für irgendwelche Magenprobleme zu empfehlen, ist einfach super, super fahrlässig und meiner Meinung nach auch rechtlich immer so ein bisschen eine Grauzone, weil es ja Gesundheitsversprechen sind, die man eigentlich mit Supplementen und solchen Produkten nicht treffen darf. Aber da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so tief in der Materie, aber das ist meine Meinung dazu. Sowas kann, wie gesagt, sinnvoll sein für bestimmte Situationen, nach einer Antibiotikaeinnahme, nach Magenproblemen definitiv. Man kann es auch mal so probieren, aber das ist immer nur additiv zu einer guten Ernährung. Und da sind führende Wissenschaftler, wie zum Beispiel Justin Sonnenburg vom Stanford Lab, da sind die Vorreiter und von denen empfiehlt keiner so ein Supplement, sondern was die empfehlen, ist eine ballaststoffreiche Ernährung mit Lebensmitteln, die die Darmbakterien auf die Art und Weise füttern, wie sie während der Evolution schon gefüttert wurden. Das ist halt immer das Problem, dass wir manchmal mit synthetischen Sachen nicht so eine gute Effektivität im Körper erzielen können, weil irgendwelche Begleitstoffe fehlen etc., wie mit diesen leider halt in Anführungszeichen natürlichen Sachen. Das wäre schön, wenn es da irgendwas geben würde, aber in der Regel ist es auch beim Darm nicht so und deswegen sind solche Sachen additiv manchmal sinnvoll. Aber wenn das dann halt so kommuniziert wird, hey, hier, das ist so ein 50-Euro-Produkt und das löst deinen Blähbauch, dann finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr schwach, weil man spielt halt super stark mit Emotionen, um einfach sehr, sehr viel Geld zu machen. Und wie gesagt, betrifft jetzt nicht ein spezifisches Produkt, sondern einfach meiner Meinung nach die ganze Branche. Das bedeutet nicht, dass diese Produkte alle sinnlos sind. Mein Problem ist eher die Art und Weise, wie das oft dann von Content-Creatern oder auch von diesen bestimmten Marken, also gibt es ja viele, kommuniziert wird. Und deswegen halte ich nicht viel von den Produkten, weil die Art und Weise, wie ein Produkt kommuniziert wird, wirkt sich auch immer auf meine Meinung zu dem Produkt aus. Wenn dir das, wie die Apothekenprodukte, so ein bisschen entspannter kommunizieren würden, ich weiß auch nicht, ob die das so gut kommunizieren, aber wenn es eher so als, ja, kannst du halt mal in so einer Phase nehmen, natürlich verkauft sich das dann nicht so gut, aber wenn es so kompliziert würde, dann fände ich das gar nicht so schlimm. Und deswegen abschließend, was hältst du von den Produkten? Nicht wirklich viel. Nächste Frage, und jetzt wird es in den nächsten drei Fragen wieder ein bisschen fachlicher und weniger meinungsbezogen. Stimmt es, dass man mit Lipödem nicht gut abnehmen kann? Irgendwann muss das Fett ja weg. Sehr, 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 sehr gute Frage. Also erstmal Grundprinzip von Fettabbau. Wenn Kaloriendefizit da ist, dann wirst du auch mit einem Lipödem Fett verlieren. Weil Fett liefert immer neuen Kalorien pro Gramm, egal ob Lipödem oder nicht. Natürlich kann es dir sein, dass ein Lipödem die Fettabnahme schwieriger macht, aber trotzdem Energie rein, Energie raus. Wieso haben dann trotzdem so viele Menschen Probleme mit Lipödem Fett zu verlieren? Du hast ja so vergrößerte und vermehrte Fettzellen in diesen Regionen und hast auch Entzündungen im Gewebe, du hast eine gestörte Durchblutung, schlechteren Lymphfluss, Du hast aber auch hormonelle Einflüsse, die dazu führen, dass dann die Fettanlagerungen einfach stärker sind. Und dann kann es oft dazu führen, dass einfach Fett an anderen Stellen erst verloren wird. Und das ist ja auch, was man oft bei Personen mit Lipödem sieht. Das ist aber generell eine Situation, die Frauen einfach haben, dass zum Beispiel in den unteren Körperregionen oder an den Extremitäten tendenziell ein bisschen langsamer das Fett verloren wird, beziehungsweise das oft ein bisschen länger braucht, bis es da weggeht. Das sind einfach so stoffwechselbedingte Besonderheiten. Die Fettsäuren werden schlechter transportiert. Diese Enzyme, die die lösen und aufspalten, werden halt auch schwerer daran transportiert. Und deswegen gibt es einfach so ein paar Probleme bei Lipödem, das man vielleicht mal in einer separaten Podcast-Folge besprechen könnte, was ja doch viele Leute betrifft, die dann einfach den Fettverlust erschweren bzw. so ein bisschen umschiften. Was man in der Datenlage sieht, ist, dass so ein Low-Carb, High-Fett-Ansatz manchmal helfen kann. Das ist aber auch noch nicht ganz geklärt. Es ist einfach wichtig, dass man eine angepasste und individuelle Strategie hat. Es kann auch teilweise manchmal erforderlich sein, dass man einen operativen Eingriff macht. Da bin ich aber ganz ehrlich, das ist nicht mein Gebiet. Was da jetzt wirklich sinnvoll ist, da müsste ich nochmal ins Research reingehen, wie auch da die Erfolgsquoten sind. Aber es ist definitiv was, was man in der Literatur sieht, was immer wieder empfohlen wird. Also Fettverlust und Abnehmen ist auf jeden Fall möglich. Es braucht oft ein bisschen mehr Zeit und mehr Geduld. Das Prinzip Energie rein und Energie raus gilt trotzdem. Aber auch jetzt nochmal zu deiner Frage, du hast ja gesagt, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, irgendwann muss das Fett ja weg. Also man kann das, den Fettverlust ja so erzwingen und den kann man tatsächlich. Aber im Lipödem ist es halt dann oft so, dass der Körper sich extrem stark gegen diesen Fettverlust an diesen Stellen wehrt und dann wirst du es halt potenziell an anderen Stellen verlieren. Das ist aber auch wieder super, super individuell und deswegen muss man da immer schauen, wie der eigene Körper drauf reagiert und wie man dann damit umgeht. Kommen wir auch schon zur letzten Frage, weil ich mich gerade spontan dazu entschieden habe, dass ich eine Frage rausschmeiße, damit es nicht ganz so lang wird. Und zwar, wie verändert sich der Kalorienverbrauch zum Beispiel beim Gehen, / Alltagsbewegung bei kalten Temperaturen, in Klammern Minusgrade im Winter oder heißen Temperaturen im Sommer? Wirkt sich die Temperatur auf den Kalorienverbrauch aus? Ich glaube, dass wir das hier tatsächlich noch nie beantwortet haben. Ich werde auf jeden Fall mal in zukünftige Podcast-Folgen und auch in Instagram-Content dieses ganze Thema Cold Plunges, Eisbaden und so reinnehmen, weil, kleiner Spoiler, das wird gerade auf Social Media sowas von gehypt. Total zu Unrecht. Im Gegenteil, wir hatten letztens hier eine Unterhaltung. Also kleiner Exkurs, bevor wir zu diesem Thema kommen. Und da haben wir so ein bisschen über so Regeneration im Profisport und so gesprochen, hat mein Kumpel gesagt, ja, wieso haben die denn alle Eisbäder und so, warum nutzen die das? Da habe ich gesagt, hey, weil die sind auch nicht immer top informiert und die haben dann teilweise halt auch Vertriebler, bei denen stehen in den großen Sportvereinen, die denen dann halt so einen Cold Plunge verkaufen und dann sagen die halt, ja, hey, die Miami Dolphins nutzen das und dann kauft natürlich vielleicht der FC Augsburg aus Deutschland da so ein Cold Plunge, auch wenn die wissenschaftliche Datenlage nicht da ist, weil was ich ihm gesagt habe, so wie ich die Datenlage interpretiere und auch die meisten, würde ich einen Profisportler, den ich aufs maximale Niveau bringen würde, ihm sagen, hey, während der Season, also während wir im Geschäft sind, während wir keine Off-Season haben, machst du kein Kältebad. Kriegst du das Verbot von mir. Weil tatsächlich die Regeneration sogar beeinträchtigt ist in der Regel. Es hat natürlich ein paar vielleicht potenzielle andere Vorteile auf die mentale Gesundheit und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber während der In-Season, also während ich Leistung erbringen möchte, will ich erstens meinen Stress reduzieren und ich will gar kein Risiko auf Performanceverlust eingehen. Und deswegen, also so krass anders sehe ich das, dass ich sogar einen Profisportler, den ich betreuen müsste und das maximal aus dem rausholen würde, würde ich sagen, hey, für dich keine Cold Plunges, du kriegst ein Verbot von mir, das zu machen, selbst wenn du es gerne machen würdest. Und trotzdem wird es auf Instagram, jeder macht es, als ich auf Bali war, das ist das Lustigste, jedes Gym hat eine Recovery Area, für die man oft sehr, sehr viel Geld dazu zahlt und in dieser Recovery Area ist ein Eisbad, das genau das Gegenteil macht. Das müsste irgendwie, die müssen das Stress Area oder so nennen. Also ich will nicht so dieses Eisbaden so schlecht reden. Ich habe ja auch schon oft für kalte Duschen ausgesprochen und so weiter oder für Kältebehandlung in Bezug auf mentale Gesundheit, weil wir da auch ganz interessante Datenlage haben, aber auch hier muss man wieder Stressmanagement und so ein bisschen aufpassen. Und da habe ich auch meine Meinung, würde ich sagen, ein bisschen nochmal adaptiert und verändert, aber rein regenerationsbezogen ist das keine gute Idee, wenn man die Datenlage betrachtet. Im Gegenteil, also Muskelwachstum und so weiter, ist Kälte für den Körper nicht so geil, aber das lassen wir jetzt beim Mac. Ich wollte es nur als kurzen Exkurs sagen, weil ich weiß nicht, wann ich es in meinen Content integriere. Und ich würde euch jetzt schon empfehlen, wenn ihr das macht, mit diesem Gedanken, ich regeneriere dann besser, lasst es sein. Ja, ihr werdet nicht besser regenerieren durch ein Eisbad. Im Gegenteil, besonders nach dem Training, keine gute Idee, wenn ihr eure Erfolge maximieren wollt. Sage ich auch mal, muss nicht immer sein. Das heißt, falls euch das Spaß macht, macht es bitte weiter. Hört es jetzt nicht auf, weil ich das gesagt habe, aber macht es nicht, wenn ihr es hasst und ihr denkt, was gerade jeder macht und jeder sagt, es ist so gut für die Generation und die dann den größten Gesundheitspodcast auf der Welt, den ich jetzt nicht beim Namen nennen möchte, zitieren, der einfach ständig Falschaussagen rausgibt, der dieses Thema auch extrem pusht. Wenn die den zitieren, ja, dann zitieren die halt jemanden doppelte falsche Zitierung sozusagen. Er interpretiert die Studien falsch und sie geben das dann nochmal so weiter. Also lasst euch da nicht von den Leuten beeinflussen, wenn ihr keinen Bock auf ein Eisbad habt nach dem Training, dann macht es so wie ich und macht es nicht, weil es eure Erfolge eher schmälern wird. Wenn ihr aber Lust drauf habt, dann sind die Schmälerungseffekte nicht so groß. Wir sind alles Freizeitsportler, dass ihr das dann sein lassen solltet, wie wenn ihr das irgendwie so mit anderen Leuten macht und das ist irgendwie so ein Social-Ding, dann go for it, macht es weiter. Das will ich euch gar nicht schlecht reden, aber fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, das zu machen. So, und jetzt zur eigentlichen Thema. Verändert sich der Kalorienverbrauch zum Beispiel im Winter im Vergleich zum Sommer? Weil das ist ja was für uns in der Praxis tatsächlich relevant ist. Und da müsst ihr mal beachten, dass es Sachen gibt, die wir oft vergessen. Und das finde ich ganz interessant, weil dazu haben wir tatsächlich Datenlage, also Studien. Das ist gar kein so ein wenig studierter Bereich. Also das ist eigentlich ganz cool, dass wir da schon ein bisschen Datenlage haben zu so einer Frage, weil man würde erstmal vermuten, vielleicht gibt es da gar nichts, aber haben wir tatsächlich. Und was man oft vergisst, was ich jetzt hier reinbringen will, ist, dass ihr ja, wenn ihr draußen lauft, habt ihr ja schwerere Kleidung an. Und da sieht man so in den Studien, dass wenn wir wirklich in kalten Gebieten sind, dass es teilweise 7-10% vom Kalorienverbrauch bei dieser Aktivität dann ausmachen kann. Also nicht den gesamten Kalorienverbrauch, sondern bei dieser Aktivität. Kommt natürlich immer darauf an, was ich trage. Aber was man so in der Regel sieht, ist so ein zusätzliches Kilogramm an Kleidung kann oft den Kalorienverbrauch da so um 3% erhöhen. Und das ist ja eine Sache, die definitiv eine Rolle spielt. Die addiert sich einfach so ein bisschen zusammen. Und allein deswegen, wenn wir die Frage richtig beantworten wollen, ja klar, so im Winter muss ich mehr tragen, ich komme nicht drum rum. Also werde ich auch ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen. Plus, wenn du zum Beispiel auf Schnee gehst, dann ist dein Energieaufwand auch höher, weil es einfach anstrengender ist. Oder auf Sand, ich merke es hier mal, wenn ich irgendwo am Strand laufe, das ist einfach super, super anstrengend und das wirkt sich natürlich auch aus. Und das ist ja ein Fakt, also klar, du wirst nicht immer auf Schnee laufen, aber du wirst immer mehr Kleidung tragen. Also diesen Faktor haben wir immer. Wenn wir jetzt aber nur rein die Kälte betrachten, dann ist es schwierig zu sagen, was für eine Situation wirklich bei uns jetzt zum Beispiel in Deutschland entsteht, weil wir haben eher so Studien in Bezug auf extreme Umgebungen, also zum Beispiel Militärübungen in arktischen Regionen, da sehen wir extrem höheren Kalorienverbrauch, da spielen dann aber viele Faktoren mit rein, aber wir wissen definitiv, dass Kälte den Kalorienverbrauch erhöht, also wenn wir uns in der Kälte bewegen. Das sind teilweise Adaptionen, die nicht mit Zittern zu tun haben, sind aber auch Adaptionen, die mit Zittern zu tun haben. Also das Zittern an sich verbraucht mehr Kalorien, aber auch eben nicht zu zittern, tendenziell einfach in der Kälte zu sein, ohne zu zittern, verbraucht mehr Kalorien. Umgekehrt in warmen Regionen ist der Energieverbrauch tendenziell reduzierter, weil der Körper nicht so viel Energie braucht, um die Körperwärme aufrechtzuerhalten. Und wir haben ja diese Thermoregulation durch Schwitzen, das heißt, der Körper versucht, Wärme durch Schwitzen abzugeben. Das kostet zwar auch Energie, aber weniger als die Wärmeproduktion, wenn es kalt ist. Weil wenn wir zum Beispiel draußen sind und es hat irgendwie minus 10 Grad, dann muss der Körper trotzdem diese ungefähr 38 Grad, 37 Grad, 39 Grad, je nachdem, aufrechterhalten. Und das haben wir halt bei Wärme nicht. Also da muss natürlich trotzdem ein bisschen das nach oben bringen, aber nicht wirklich. Und das ist natürlich eine effizientere Situation. Es ist aber auch so, dass der Körper sich irgendwann an unterschiedliche Temperaturen akklimatisiert. Das habe ich zum Beispiel auf Bali extrem gemerkt. So dieser erste Monat ist oft ein bisschen, ja, der ist ein bisschen heavy, weil es halt so warm ist. Aber zum Beispiel jetzt hier in Mexiko, wir haben meistens so 28 bis 30 Grad und mir ist eigentlich nie warm, weil ich noch immer diese 4 Monate aus Bali gewohnt bin, wo es halt wirklich von morgens bis am nächsten Morgen 30 Grad hat. Und der Körper, das habe ich dort auch gemerkt, der akklimatisiert sich und das ist definitiv so. Also der Körper ist einfach eine Anpassungsmaschine. Das bedeutet, diese unterschiedlichen Temperaturen, da kann sich der Körper schon ein bisschen akklimatisieren, nicht nur an die Wärme, auch an die Kälte. Was auch wichtig ist, ist Appetit und Energieaufnahme generell. Also Kälte steigert den Appetit und Wärme reduziert den Appetit. Und das kennen auch viele, dass es im Sommer oft leichter ist, zum Beispiel eine Diät zu machen, weil es einfach leichter ist, ins Defizit zu kommen. Und im Winter hat man oft ein bisschen mehr Hunger. Das heißt, die Frage ist dann auch, da ist mir aber keine Studie bekannt, müsste ich vielleicht nochmal, ich bin da schon ins Detail gegangen, aber nochmal mehr ins Detail gehen und schauen, ob es da tatsächlich Vergleiche gibt, wo man beide Komponenten dann betrachtet. Es gibt so Studien zu so saisonalen Unterschieden definitiv, aber wo das wirklich ganz isoliert gemacht wurde, müsste ich nochmal schauen. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass es das gibt. Frage ist dann, ob das so gut kontrolliert ist, dass wir das tendenziell trennen können. Auf jeden Fall ist eine kompensierende Komponente dabei, weil wenn wir mehr Kalorien verbrauchen, weil es kalt draußen ist und der Körper mehr Kalorien braucht, wir aber dadurch deutlich mehr Kalorien konsumieren, weil einfach die Kälte den Appetit steigert, dann ist die Frage, ob der Nettoeffekt da ist, und in der Regel ist er nicht wirklich da. Deswegen jetzt nur in die Kälte rauszugehen, um mehr Kalorien zu verbrauchen, würde ich dir nicht empfehlen. Und ich kann mir vorstellen, dass du die Frage einfach nur rein aus Interesse gestellt hast. Aber trotzdem gehen bei mir immer ein bisschen die Alarmglocken an, wenn solche Fragen kommen. Ich beantworte die sehr, sehr gerne für euch, weil ich finde es auch immer wichtig, dass ihr über auch solche kleinen Themen Verständnis habt und es auch manchmal ganz interessant ist und wir uns nicht immer nur aufs Große und Ganze konzentrieren müssen. Also ist schon auch manchmal cool, so diese, wenn man über so viele Themen Bescheid weiß, dass man dann wirklich auch mit kleinen Sachen durch die Kombination große Effekte erreicht. Selbst wenn ich immer sage, hey, lass uns auf die großen Sachen konzentrieren, so Pareto-Prinzip. Aber wieso gehen bei mir die Alarmglocken an? Wenn du dir wirklich solche Fragen stellst und du denkst, dass jetzt zum Beispiel der Winter und viel draußen spazieren gehen die Lösung ist, weil du zum Beispiel kein Fett verlierst und das ist dann die Lösung, dann gehen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken an, oder wenn du denkst, oh, jetzt mache ich das, damit ich irgendwie mehr essen kann. Also wenn diese Gedanken kommen, dann reflektier dich vielleicht nochmal ein bisschen. Wenn es natürlich nur aus Interesse war, total verständlich, ist eine coole Frage. Aber solche kleinen Fragen sollte man wirklich eher stellen, weil man so ein bisschen das verstehen will und dieses ganze Konzept, wie der Körper funktioniert, einfach interessant findet. Aber ich würde niemandem empfehlen, jetzt zu sagen, hey, wir sind jetzt gerade in der Fettverlustphase, es ist Winter, raus mit dir, du verbrauchst mehr Kalorien, wenn du draußen läufst, geh nicht auf dein Walking Pad im warmen Zuhause. Natürlich können wir vielleicht einen kleinen Unterschied erreichen, aber das ist keine Sache, die so einen großen Unterschied macht, dass du so ein Verhalten an den Tag legen solltest, weil das führt dir wieder zu extrem viel Druck. Natürlich müssen wir manchmal vielleicht Sachen machen, auf die wir keinen Bock haben, aber in der Regel sollten wir schon effizient arbeiten, weil wir schon genug Sachen im Alltag haben, die wir machen müssen, auf die wir keinen Bock haben. Das heißt, dieses Thema Fitness sollte eher ein angenehmes, produktives Thema sein, das sich gut anfühlt und nicht so dieses, boah, ich gehe jetzt raus und jetzt muss ich dann eine Stunde draußen laufen, anstatt dass ich hier irgendwie auf mein Walking Pad gehen kann und ein bisschen Netflix schauen kann oder im Gym auf dem Laufband laufe und dann mein iPad dabei habe, mein Handy dabei habe und irgendwie Netflix schaue oder mich unterhalte mit einer anderen Person. Ich muss jetzt da raus und muss jetzt da in der Kälte laufen, weil ich irgendwie die Hoffnung habe, dass ich 50 Kalorien mehr verbrauche. Also das ist ja genau das, was ich nicht machen will mit meinem Content hier, dass ich euch genau von solchen Gedankenmustern löse. Und deswegen wollte ich das nochmal sagen, weil als ich die Frage, wenn ich solche Fragen lese, nicht nur diese, dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an und dann finde ich, ist es wichtig, das nochmal mit zu kommunizieren. So, das war's für heute. Die Frage, die ich jetzt gecuttet habe, die kommt noch in der späteren Podcast-Folge dran, also die habe ich nicht komplett rausgenommen. Wie immer könnt ihr mir die Fragen dann beim nächsten Mal wieder in der Instagram-Story stellen, deswegen da mal schauen. Und ich habe aktuell auch noch in der Podcast-Beschreibung ein Formular hinterlegt, das ist immer aktiv, das kann sein, dass es in Zukunft wieder rausfliegt, aber aktuell habe ich ein Formular hinterlegt, bei dem ihr mir Podcast-Fragen einreichen könnt. Das ist ein ganz simples Formular, einfach draufklicken, so oft ihr wollt eine Frage einreichen, die landet dann automatisch bei mir. Und dann würde ich sagen, wie immer, teilt die Folge, abonniert den Podcast, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr auf Spotify seid oder Apple Podcast, abonniert den Podcast, hilft dem Podcast sehr, bewertet ihn, das hilft mir auch sehr, natürlich eine ehrliche Bewertung, gebt mir Feedback per Instagram DM, das freut mich auch immer sehr, und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.